Gut. Also über das Freihaus auf der Wieden. Das Interessanteste ist wohl die Bezeichnung Freihaus, weil die wenigsten Leute wissen, warum das Freihaus heißt. Das ist also deshalb so, weil der Begründer dieses Freihauses, der Käufer der Gründe und Erbauer der ersten größeren Baulichkeiten auf diesem Gebiet, der Konrad Balthasar Reichsgraf von Starhemberg, also ein sehr klingender Name, sich damals durch eine einmalige Zahlung von 1000 Gulden, und das war damals sehr, sehr viel Geld, konnte er sich von der Zahlung von allen Steuern, Abgaben und auch, und das ist sehr wichtig gewesen für ihn, die Einquartierung. Einquartierung, das heißt also, wenn das Militär es für wichtig erachtet hat, konnten sie verlangen, dass ein Hausbesitzer Soldaten aufnehmen musste, aber nicht nur das, sondern auch Futter und Ställe für die Pferde, die ja damals ohne Pferde gab es keine Armee, also auch eingestellt werden mussten. Und da konnte er sich also von all diesen für einen Hausbesitzer sicher sehr unangenehmen, vor allem kostspieligen Angelegenheiten befreien durch diese Zahlung. Und daher wurde das Ganze Freihaus
Ich
genannt.
meine, es hat innerhalb die Adeligen haben keine Steuern bezahlt, die Adeligen und der Klerus nicht. Und immer mehr hat es aber dann noch für andere Leute Privilegien gegeben. Und als Steuereinnahmequelle bei Knappheit hat man es einfach durch eine einmalige Zahlung der laufenden Steuern entziehen können. Das war wie eine Geschichte von Geld haben oder nicht Geld haben. Aber irgendwann war einfach zu viel Adel und zu viel Klerus und dort hat man es einfach limitiert, dass nicht noch. Ich meine, einfach weil zu wenig Steuern reingekommen sind. Eine ganz praktische Geschichte. Es gab Freihäuser in Wien, nicht nur dieses eine Freihaus. Nur dieses Freihaus hat sehr lange bestanden. Und ist sehr zentral gelegen und hat einfach sehr viel Geschichte. Ist zweimal abgebrannt und wieder aufgebaut worden, ist bei der zweiten Türkenbelagerung geschliffen worden, hat sich immer wiederholt und ist immer wieder gewachsen und gewachsen. Also hat eine sehr glückliche Geschichte gehabt, wenn man irgendwie sagen möchte.
Es gab natürlich in diesem Komplex, man könnte sagen, der war eigentlich völlig autark, ein kleiner Wirtschaftsbereich in sich. Die haben dort so ziemlich alles gehabt, was man in einer Kleinstadt gehabt hat. Also sämtliche Berufssparten waren dort vertreten. Ja, selbst eine Kirche hatten sie mit einem eigenen Pfarrer. Und noch etwas, was auch sehr interessant war, der Reichsgraf Graf Steinberg hat damals nicht nur also sich von den Steuern befreien können, sondern er hat auch damit eine kleine, sogenannte kleine Gerichtsbarkeit erworben. Er konnte also innerhalb der Mauern seines Hofes, konnte er so kleine Vergehen ahnden. Natürlich hat er das nicht selber gemacht, sondern da hat er jemanden, einen Beamten dazu bestimmt, also kleine Diebstähle, Betrügereien. Und deswegen hatte er auch eine sogenannte kleine Gerichtsbarkeit dort. Das ist aber auch eine interessante Sache. Und da wird auch viel darüber gesprochen, von wegen Freihaus. Wenn also zum Beispiel es jemandem gelungen ist, der ein kleines Vergehen begangen hat in der Stadt Wien, und es ihm gelungen ist, in das Freihaus zu gelangen, ja, dann hat er sich sozusagen der Gerichtsbarkeit des Freihauses unterstellt und hat unter Umständen vielleicht eine geringere Strafe bekommen. Interessant ist zu sagen, dass dieses Freihaus in den rund 300 Jahren seines Bestehens das größte Zinshaus innerhalb Wiens war, und zwar bis in Ende der 20er Jahre. Erst dann ist es durch den Bau des sogenannten Karl-Marx-Hofes, also von seiner Stellung, abgelöst worden.
Ich habe hier gewohnt, ja, auf der Wiener Hauptstraße, und zwar vis-à-vis im Hotel Lamm im Privathaus, ich weiß nicht. Nun, daher kenne ich das Freihausviertel. Es war ein einstöckiges Gebäude, weitläufig, verzweigt nicht. Es waren damals noch, das war im Jahre 25, noch ein paar Geschäfte. Vorne war ein Kiosk. Und seinerzeit war ja der Naschmarkt vor dem Freihaus, nicht?
Persönlich habe ich also einen starken Zugang zur Wieden gehabt, aus einer Kindheitserinnerung heraus. Ich habe nämlich das alte Freihaus noch gekannt. Ich war sehr klein, sehr jung damals. Ich war ein Kind von 3, 4 Jahren. Aber ich habe in Meidling gewohnt, also ein Stück weiter draußen auf der Schönbrunner Straße. Und mein Vater, der in der Gastronomie tätig war und immer also sehr, sehr korrekt gekleidet sein musste mit Smoking und so weiter und schwarzen Anzug und so, hatte im Freihaus einen Schneider, einen dieser alten Flickschneider, die immer diese Reparaturen machen, also mal also ein Hosenrand ein bisschen nicht mehr ganz in Ordnung und so, diese Kleinarbeiten. Und da ist meine Mutter immer von der Schönbrunner Straße, also sind wir da heruntergegangen, die Windseile entlang, ins Freihaus. Und mich hat das so wahnsinnig beeindruckt. Das ist eine unvergessliche Erinnerung für mich. Dieses alte Bauwerk mit diesen eigenartigen Stiegenhäusern, diesen verwinkelten und früher haben die Stiegen, ich weiß nicht, ob Ihnen das je aufgefallen ist, in so alten Häusern, die Stiegen waren also viel fußfreundlicher, sie waren niederer und breiter, ja. Und da waren diese ja, vielfach, also über Jahrhunderte abgetretenen Stiegen. Und dann war irgendwo in der Mauer eingelassen so eine kleine Nische. Und da ist eine Statue drin gestanden, wahrscheinlich eine Madonna oder sonst irgendwas. Und ein Lichterl gebrannt und ein paar Blumen sind davor gestanden. Und dann sind so alte Frauen immer da so herumgehuscht. Und das hat mich also so unglaublich beeindruckt, dass ich mir es über Jahrzehnte hinweg, dass ich es heute noch vor mir sehe.
Und jetzt ist es natürlich heute sehr schwierig zu erklären, vor allem akustisch, wo war eigentlich dieses Freihaus, weil man heute davon nichts mehr sieht. Also wenn man aber sagt, dass durch diesen Demolierungsabschnitt die Operngasse, also in ihrem Abschnitt von der Margaretenstraße bis hinauf zur Bärenmühle erst geschaffen wurde. Das heißt also, dass das Freihaus mitten auf der heutigen Operngasse gestanden ist, wird einem bewusst, wie groß das Ganze gewesen sein muss. Erst im Jahr 1937 wurde dann in einer Aktion der Arbeitsbeschaffung, die damals eben bitter notwendig war, wurden dann diese modernen Häuser, die heute noch entlang dieser Operngasse stehen, errichtet und diese Operngasse eigentlich erst richtig eine Straße. Nicht? Was macht eine städtische Straße aus, die Häuser, diese Säumen, nicht? Das ist klar. Es gab außer der Rosalienkirche dort also noch einen anderen Kulturpunkt, und zwar wurde dann dort errichtet ein Theater. Natürlich darf man sich das heute nicht so vorstellen, wenn man sagen wir, die äußere Silhouette des Burgtheaters vor Augen hat, sondern das war ein sich in den Gebäudekomplex, vor allem in den Hofkomplex, ziemlich exakt eingefügter, vierkantiger Bau. Manche haben gesagt, es schaut aus wie eine Scheune. Von außen auf jeden Fall, innen jedoch nicht. Es war etwas schon also als Theater zu erkennen, aber es war sehr viel Holz dabei. Es war nicht unbedingt also alles Mauer. Also es war eher nach heutigem Gesichtspunkt, würde man sagen, improvisiert. Ne? Es hat aber trotzdem 20er gehalten und hat sehr viel Höhen, allerdings auch Tiefen, also der Kulturwelt des Theaters mitgemacht. Das Wesentliche war, dass also Schikaneder, der aber immerhin schon der dritte Besitzer war, diese berühmte Oper, die Zauberflöte, also geschrieben hat, den Text und den damals berühmtesten Komponisten seiner Zeit, Wolfgang Amadeus Mozart, dazu bringen konnte, die Musik dazu zu schreiben. Schikaneder hat Mozart schon von Salzburg her gekannt, aus einer früheren Tätigkeit, und sie konnten eigentlich, wie man ja dann gesehen hat, sehr gut zusammenarbeiten. Und da hat der Mozart in einem kleinen Gartenhäuschen, das ungefähr vor diesem Freihaustheater gestanden ist, das es heute natürlich immer noch gibt, und die Salzburger haben sich dieses Häuschen, Gott sei Dank muss man sagen, angeeignet, nicht? Weil sonst würde es heute nicht mehr existieren. Und der soll dort angeblich, es ist nicht hundertprozentig verbürgt, also lange Teile der Zauberflöte dort komponiert und geschrieben haben.
Das Wesentliche ist der Schikaneder natürlich, der das Freihaus gekauft hat, nicht das Freihaustheater. Abgekauft hat und der erst dann wie er es aufgeben musste, also wie er ins Theater an der Wien übersiedelt ist und das Theater an der Wien gehabt hat, ist er das Freihaustheater. Das war ganz ein kleines Theater. Man weiß gar nicht mehr genau, wie es ausgeschaut hat. Das Einzige, was man weiß vom Inneren, das ist dieses Textbild aus der Zauberflöten, also dem Zauberflöten-Textbuch, nicht, dass ich wohl das Freihaustheater zeigt. Das war ganz ein kleines Theater. Und das war ganz wichtig. Naja, das Wesentliche ist dann natürlich das Theater an der Wien gewesen. Aber das Freihaus war eine tolle Idee, nicht? Also, dass man da mehrere tausend Leute wohnt.
Also zunächst einmal, er hat sie nicht hier komponiert, die Zauberflöte. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Die Wiedner haben sich den Mozart, das ist sozusagen, sie haben ihn okkupiert. Tatsache ist also, dass er während der Zeit, in dem das Ganze gereift ist, ja, dass er immer beim Schikaneder im Gartenhäusl gesessen ist, im Saletto, ja, eben im späteren Mozarthäuschen, sogenannten Mozarthäuschen, und dass sie halt da das Ganze ausgekocht haben. Aber geschrieben hat er sie in der Rautensteingasse in seiner letzten Wohnung. Das steht auch im Buch drinnen. Und das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Er hat sie nicht hier komponiert. Sie ist hier uraufgeführt worden, weil es war eine Auftragsarbeit vom Schikaneder. Aber komponiert hat er sie in der Rautensteingasse.
Für mich ist es Freihaus, also als TU-Angestellte und als Öffentlichkeitsarbeiterin, der Komplex, den man angeblich im Volksmund grünes Monster nennt. Also dort, das ist diese Fassade, die grüne, wo innen drinnen halt diese vier Bereiche, dieser gelbe, rote, grüne und weiß ich nicht was noch, das ist für mich das Freihaus. Für die TU Wien bedeutet das Freihaus in erster Linie sind das Institute der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät und im Freihaus ist auch, glaube ich, im ersten Stock die Mensa untergebracht. Also in Summe studieren an der TU Wien knapp über 20.000 Personen.
Andererseits war es natürlich auch für einen Physiker durchaus interessant zu schauen, was ist dieser historische Grund, was ist das Freihaus. Und ich habe mich dann schon motiviert gefühlt, nicht als der echte Historiker das Ganze aufzurollen, aber einfach ein bisschen dort und da zu lesen und zu schmökern. Wien-Lexikon etc. Es gibt ja ein paar Bücher, die eben diese Gegend beschreiben und einfach zu schauen, was war hier herinnen. Was waren ein paar historische Wurzeln und da habe ich ja den Übermut gehabt, die Sachen einmal zusammenzuschreiben, groß zu xerokopieren und gemeinsam mit der Wirtschaftsabteilung und der Baudirektion da unten in dieses Schaufenster neben der Trafik halt irgendwie anzufüllen, dass halt Leute, die vorbeigehen, sehen, das ist nicht nur der sogenannte Elfenbeinerne Turm oder grünes Monster, wie es ja auch zeitweise gehandelt worden ist, sondern dass da auch wirklich sinnvolle Einrichtungen der Universität drinnen sind und b, es sich um historischen Grund handelt. Bekannt ist mir nichts, dass man irgendwas gefunden hat. Da hat man da Schüsseln, Knochen oder Skelette gefunden. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Ja? Vielleicht hat man auch drüber betoniert. Das wäre durchaus verständlich gewesen. Was wir uns aufgekommen haben, ein paar Leute von uns, sind ein paar alte Ziegeln vom Freihaus. Es haben also jeder, der irgendwie befasst war, sich irgendwo zwei, drei Ziegel unterm Neul gerissen und einige stehen unten in der zweiten Vitrine. Wenn man rausgeht vom Portier zur Bibliothek, ist auf der rechten Seite so ein Computerplatz für Studenten, da ist eine kleine Vitrine drinnen, die jetzt von, ich glaube, Architekturstudenten eher künstlerisch genutzt wird. Und da drin stehen ein paar Ziegel, die man sich auch anschauen kann. Nur, mein Gott, man lernt nichts davon. Ja.
Und das Freihaus habe ich mich natürlich zwangsläufig interessiert. Deswegen sammle ich Freihausbilder oder deswegen habe ich eine emotionale Beziehung dazu entwickelt. Und ich kann mich erinnern, ich bin mit meinem Vater da unten gestanden und habe gedeutet ins Nichts und habe gesagt, da oben werde ich einmal sitzen. Und zu meiner Überraschung, mein Vater ist schon lange tot, und zu meiner Überraschung sitze ich wirklich da. Ich sitze jetzt seit 12 Jahren hier und genauso wie Sie hier sitzen, sitzt oft meine Mitarbeiter, meine Sekretärin, die glaubt natürlich, ich schaue Sie an, in Wirklichkeit schaue ich auf die Karlskirche hin. Und das ist schon ein Genuss, dass man auf die Karlskirche hinschaut, wenn man sich etwas in die Höhe hebt, dann schaut man zum Musikverein und unser Rektor sagt das immer, dass das ziemlich die konzentrierteste Platz der Welt ist, was Kultur betrifft.
Nicht? 1908 hat der Otto Wagner gesagt, der Karlsplatz ist kein Platz, sondern eine Gegend. hat zu dieser Zeit eben den Plan gehabt, hier ein Kaufhaus aufzustellen. Da ist ein Bild drinnen im Katalog von der Ausstellung Traum und Wirklichkeit. Und ab 1969 war eben die Überlegung, für die TU Wien etwas Neues zu machen, und die Grundsteinlegung hier war 76.
Ich habe meine Habilitation im Restlpark geschrieben, mehr oder weniger, weil ich damals auch schon in der Hochschule keine echte Zeit, also Ruhe hatte. Ich weiß allerdings, das weiß ich aber mehr als Kind, muss ich sagen, dass natürlich vor der Technischen Universität, das aber nicht im Freihaus, sondern im Restlpark, der Schleichmarkt, also der Schwarzmarkt war nach 45. Und da konnten sie vom Nylonstrumpf bis zum Flugzeug sozusagen alles kaufen. Seit 1953 regelmäßig hier am Freihaus vorbeigegangen. Das Freihaus war schon nicht mehr in einem guten Zustand in dem Fall, und das weiß ich aber natürlich nur aus Büchern, weil, soweit ich weiß, seit etwa 1913 ist es abgebrochen worden. Und mein Vater hat ein Haus in der Operngasse verwaltet, das in den 30er Jahren aufgebaut worden ist und das von den Russen besetzt war. Das heißt, die Russen hatten diese Häuser beschlagnahmt, und ich bin als Kind dort hingegangen und habe also Miete kassieren oder solche Dinge müssen. Ich kann mich also erinnern, die Russen haben 10 Jahre lang in Wien gelebt und haben Moskau Zeit gehabt. Ne? Die haben also 10 Jahre lang mit, glaube ich, 4 Stunden Zeitunterschied gelebt.
In der Operngasse war ja schon ein ziemlicher Wechsel. Ne? Da haben eigentlich, na, wie war das? Da haben zuerst zum Teil jüdische Geschäftsleute gewohnt dort. Dann ab 38 haben dort große Nazi gewohnt in der Operngasse. Ab 45 haben dort die Russen gewohnt. Und jetzt wohnt eigentlich, na, zum Teil wieder die Urbevölkerung. Oder das sind lauter nette Leute. Sie waren alle nett.
Die Bauten wurden errichtet zwischen 1935 und 1938. Und es ist jetzt ganz interessant, dass dieses Regime, das ja eigentlich sehr rückwärtsgewandt in seiner Ideologie war, also eben mit dieser Propagierung von christlichen Werten, von dem ständestaatlichen Prinzip oder so, dass die aber relativ großstädtisch und relativ modern auf den ersten Blick gebaut haben, moderner als zum Beispiel die kommunalen Wohnhausanlagen des Roten Wien, die ja in ihrer Struktur und so weiter relativ biedermeierlich auch sind. Und dieses Großstädtische war eben aus diesem ökonomischen Druck entstanden, möglichst effizient Grundstücke zu verbauen. Und als Surrogate sozusagen für die alte Situation hat man dann an die Häuser mit Kunst am Bau versucht, ein bisschen etwas von dem Alten hinüber zu retten. Und man sieht das eben hier dann auch an den Häusern, zum Beispiel gleich an dem ersten Eckhaus, wo schon ganz verblichen, aber wo man noch sehen kann, einen Plan des alten Freihausviertels. Und das war in ganz vielen dieser Situationen hat man an diese Neubauten, die jetzt anstelle dieser alten, verkehrsbehinderten Gebäude errichtet wurden, dann mit Kunst am Bau sozusagen versucht, die alte Situation noch ein bisschen herüber zu retten.
Da ist ein Kaffeehaus gewesen, also da sind im Parterre sind die Damen gesessen und haben auf ein Geschäft gehört, und unten im Keller haben sie, naja, heute würde man sagen, eine Diskothek, ne? Das war ja der Wurlitzer dort, und es waren, wenn einer über 25 war, haben sie ihm schon schief angeschaut, also so ein Fossil sich überhaupt noch reintraut. Ne? Es war manchmal ein bisschen unruhige Zeit, also stundenweise ist ein Kriminalbeamter unten gesessen und ein bisschen aufpasst, dass nichts passiert. Obwohl der Kriminalbeamte war dann wieder typisch wienerisch, so also ein ausrangierter alter Kriminalbeamter, der sich eh nichts pfiffen hat, also dem war das eh egal, nicht? Mehr oder weniger.
Ich habe mir bewusst mehr oder weniger auch die Operngasse ausgesucht, obwohl das von vielen Leuten nicht gut geheißen worden ist, weil die Gemeinde hat mich müsste irgendwann ergeben, was Boutiquen gibt, wo sehr viel Bewegung von vornherein da ist, damit schon eine gewisse Frequenz da ist. Ich habe mir einfach bewusst in eine ganz graue, mausgraue Gasse gesetzt, in dem Bewusstsein, wenn ich da einen Lichtpunkt reinsetze, dann habe ich so viel Aufmerksamkeit, dadurch entsteht wieder Dynamik und irgendwann einmal rechnet sie die ganze Geschichte.
Na, dass wir hier sind, ist eigentlich ein Zufall. Also, und der Zufall beruhte darauf, dass die Generali, die ja aufgrund ihrer gesetzlichen Vorschreibungen Profit in Immobilien investiert, hier die ehemalige Hutfabrik habe geworben hat und dann eigentlich nicht so recht wusste, was sie damit tun sollte. Ich habe das am Anfang als Depot für unsere Sammlung benutzt und dann später sozusagen den Konzern überzeugt. Das hat vielleicht eine ganz interessante Geschichte, warum diese Hutfabrik nicht verwertbar war, nämlich deswegen, weil sie sehr, sehr seltsam gelegen in einem Hinterhof, der ehemalig hügeliges Terrain war. Das heißt, wir sind auf einer Seite total in einen benachbarten Park, einen Privatpark eingelassen und können dadurch kein Seitenlicht hereinbringen. Und in Österreich ist es Auflage des Gesetzgebers, dass jeder, so wie Isa Getzgen es einmal so schön formuliert hat, Anspruch auf ein Fenster hat, das heißt auf einen Blick. Und nachdem dieser Blick hier nicht gewährleistet werden kann, konnten hier keine Büros errichtet werden oder nur unter sehr beschränkten Auflagen. Ja, und so konnte oder hat die Generali dieses Gebäude der Kunst gewidmet und sind wir hier entstanden.
Ja, also das ist das Haus Nummer 32 auf der Wiener Hauptstraße, das jetzt noch so die Plakette trägt. Das haben sie natürlich umgebaut. An und für sich hat der Gluck reich geheiratet, wie Sie wissen, und hat sich also da mit einer Bankierstochter vermählt, wenn Sie so wollen, und hat die letzten Lebensjahre, 1887 ist er gestorben, die letzten Lebensjahre tatsächlich in diesem Haus verbracht. Und das hat einen wunderschönen Garten gehabt, soweit ich mich erinnere noch. Und ja, das wäre vielleicht was, was interessieren könnte. An seinem Todestag hat er zu Mittag Gäste gehabt. Und diese Gäste haben Mittag gegessen und er hat ihnen einen Likör serviert zum Abschluss. Und beide haben gesagt, nein, sie trinken keinen Likör. Und dann ist seine Frau gerade draußen gewesen und hat gesagt, naja, dann werde ich ihn trinken. Und gleich ein strenges Alkoholverbot gehabt hat. Und das hat er dann wirklich gemacht und hat es getrunken. Und dann kam seine Frau herein. Niemand hat natürlich was geredet. Und er hat gesagt, dass er muss jetzt wegfahren, einen kurzen Besuch machen. Ist in 2 Stunden wieder da, sie sollen so lange warten. Das war ein Nachmittag. Und ist in seinen Wagen gestiegen mit der Frau und eine halbe Stunde gefahren und plötzlich hat ihn wieder der Schlag getroffen, die sind eilend zugekehrt nach Hause, aber es war nicht gut zu machen. Und war schon tot.
Das Blutspendezentrum, also da fängt man jetzt wirklich mit dem Schwanz an. Das ist also die letzte Entwicklung in diesen Häusern. Ne? Allzu viel habe ich jetzt nicht gegenwärtig, aber natürlich ist ja bekannt, dass das mittlere Haus, dieses Blutspendezentrum, das setzt sich jetzt aus 3 Häusern zusammen, also das Gluck-Wohnhaus und auch Sterbehaus war. Also Christoph Willibald Gluck, ein ja doch sehr bekannter Komponist des ausgehenden 19. Jahrhunderts, also des beginnenden 19. Jahrhunderts, so muss ich sagen, hat dort gewohnt und ist auch dort gestorben. Und da wurde ja auch damals schon eine Gedenktafel angebracht. Und erst in den letzten 10 Jahren, wird es auch schon her sein, oder 15, also hat das Rote Kreuz, genauer gesagt, also die Teilabteilung Blutspendezentrale des Roten Kreuzes, diese 3 Häuser dort erworben und hat sie total umgebaut innen. Die Fassade ist natürlich unter Denkmalschutz bestehen geblieben und die haben sie auch ganz wunderbar original restauriert, inklusive natürlich der Glucktafel. Aber alles, was dahinter ist, ist ganz moderne, zweckmäßige Büroatmosphäre bzw. medizinisch-sanitäre Atmosphäre, weil sie ja dort auch also diese Blutspenden zumindest sammeln und aufbewahren und weiterleiten. Nicht? Also von dort seit diese Blutspenderzentrale dort ist, ist der vierte Bezirk akustisch sehr stark belebt, weil von dort also so alle zwei Stunden einmal ein Auto oder ein Motorrad, ja natürlich mit heulender Sirene und das Blaulicht hört man Gott sei Dank nicht, irgendeine Richtung sausen, nicht? Und um irgendwo eine wichtige Blutspende hinzutransportieren, was an sich eine sehr wichtige und erfreuliche Sache, dass es das gibt.
Auf der Wiedner Hauptstraße jedenfalls ist hier eben auf der Wiedner Hauptstraße die erste sozialdemokratische Zeitung in Wien, in Österreich erschienen. Und zwar hat die damals geheißen Volksstimme, so wie später bis heute also die Zeitung der Kommunistischen Partei heißt. Die hat Volksstimme. Und zwar waren das zwei Deutsche, ein Buchdrucker und ein Schneidergeselle, so genau weiß ich das jetzt nicht mehr. Und die haben hier in einem Hinterzimmer auf der Wiedner Hauptstraße, haben die also das Ganze organisiert und da sind also Leute aus und reingegangen, wie also Bebel und Marx und also die ganzen LaSalle, ja, also die ganzen großen Namen der Sozialdemokratie im deutschen Sprachraum sind ja aus und eingegangen und die haben in einem Hinterzimmer, haben also die Redaktion gemacht und das ist dann aber erschienen, die Zeitung, und dann hat sie aber doch die Polizei ausgehoben, obwohl sie sich wohlweislich im Hinterzimmer mit einem Abgang zu einem Hinterhof hinauf. Und die Tochter, also der Frau, wo sie gewohnt haben, ist immer, war Schneiderin, ist immer am Fenster gesessen und hat geschaut, ob Polizei in der Nähe ist. Und sie ist aber dann trotzdem ausgehoben worden und das war dann im Jahr 1868, war dieser große Hochverratsprozess.
Brückengassen ist viel romantischer. Nicht? Und vorhin kann man da hineinschauen in diesen Hof und kann sich vorstellen, also da sind seine letzten Blicke hinausgegangen, was sicher nicht gestimmt hat, denn die Krankheit, an der er gestorben ist, letzten Endes hat ihn, glaube ich, nicht mehr viel blicken lassen, weil sie ja sehr hochfiebernd gewesen ist, nicht? Er war ja vorher schon sehr schlecht benannt, nach der Syphilis, nicht? Also, die, wissen Sie, wie die behandelt worden ist damals? Na, furchtbar. Das ist heute wie eine schwere Chemotherapie heute. Man hat den Leuten also vorwiegend Quecksilber gegeben, man hat sie eingeschmiert mit Quecksilber, hat sie dann ganz zugemacht, also wie ein Wickel gegeben, im Bett dunsten lassen. Und die Leute, die also in einem Zimmer waren, da sollte auch das Zimmer nicht gelüftet werden, damit die Quecksilberdünste auf die Leute einwirken. Und das war eine Therapie, die bis zu 2-3 Wochen gedauert hat. Und das dann hat man sie ausgelassen. Also es ist eine totale Vergiftung des Körpers. Und dass der Schubert das überstanden hat, und er hat es im AKH sicher bekommen, diese Behandlung, ist ja allein schon ein Segen gewesen, nicht 1822, 23, sondern noch so lange gelebt hat, war es ein Wunder.
Na, wir kommen eigentlich aus Italien, also aus Genua. Und ein Bruder, es waren da zwei Brüder, ein Bruder war unten, einer war heroben. Und die haben Öl heraufgeschafft und Mehl und Getreide hinunter. Unsere Firma war damals auf der jetzigen Wiener Hauptstraße. Da hat die Fassade eine Biegung gemacht. Das sieht man auf allen Bildern. Und vor dieser Biegung war ja der Naschmarkt. Das Freihaus wurde nämlich eigentlich gebaut, das ist auch die Begründung, warum diese Biegung da ist, weil da früher Asche abgelagert wurde und darum heißt der Naschmarkt, hat er eigentlich Aschenmarkt geheißen. Darum hat auch das Freihaus diese Ausnehmung gehabt. Dort war unser Geschäft und etwa im Jahr 1910 oder sagen wir 1908, ich weiß es nicht, ist ein damals junger Student zu meinem Großvater gekommen, hat ihm ein Bild gezeigt, wo auch draufsteht, Masano, Öl, Naschmarkt, sehr naturalistisch gemahlen, und das wollte er verkaufen. Das hat ihm auch verkauft. Das Bild hängt da drinnen bei mir. Das Bild habe ich auch offeriert, dem Museum. Und das ist dann nicht genommen worden aus, naja, aus wahrscheinlich politischen Gründen. Das Bild ist an und für sich meiner Meinung nach ein sehr schönes Bild. Nicht, weil es der Hitler gemalt hat, er hat es auch signiert, sondern weil das ein Bild aus der damaligen Zeit ist und ich stelle den Standpunkt, das ist mein persönlicher Standpunkt jetzt, hätte Napoleon gemalt, wäre das jetzt ein Reißer. Weil es aber Hitler war, er ist bis heute also noch irgendwo tabuisiert.
Tomaten, bitte schön, der Herr, in Ihrer Form, schöne Tomaten, bitte sehr. Bitte, schöne Tomaten, schöne Tomaten, bitte sehr, bitte.
Meine Damen, die Vitaminbombe, Madame. Don't eat Sachertorte, eat Sauerkraut. Kommen Sie her, für die Figur. Mein Herr, früher haben Sie noch mehr Kraut gegessen, gell? In Ihren Jugendtagen. Da waren Sie noch recht und frisch. Können Sie wieder mehr mit meinem Sauerkraut?
Das letzte Original. Leider das letzte, aber das ist ein richtiges.
Früher hast du halt gearbeitet und hast verkauft, wie du das halt gedacht hast. Jetzt muss das natürlich alles eingeteilt sein. Also die Gurken werden nachgemessen wegen der Krümmung. Ich kann's mehr. Wegen der Krümmung. Die dürfen also auch. Naja, nein, es ist. Ich meine, nicht jede einzelne, also man sieht es ja, aber wenn das so ein kleines Feldgurken ist mit einer starken Krümmung, ich habe oft noch gesagt, was da dann weggeworfen wird. Wenn man es also praktisch nicht mehr verkaufen kann, es wären manche Leute froh gewesen, also auch noch wie meine Tante und mein Onkel noch in Stand gehabt haben, wenn sie das um ein billigeres Geld gekriegt hätten, bitte. Jeder hat nicht so viel Geld, dass es. Nein, das war nicht möglich. Das war nicht möglich.
Naja, da fällt mir ein, die Naschmarktverkäuferinnen waren berüchtigt. Also berüchtigt für ihre Unhöflichkeit. Da war die typische Frau Soffel vom Naschmarkt. Vor der hat man sich eigentlich gefürchtet. Und da existiert also eine kleine Episode. Eine Tante meines Mannes ist einkaufen gegangen und hat irgendein Gemüse, ich weiß nicht was, Kohlrabi oder was, sagt sie, sind Sie schön? Und die antwortet ihr darauf, sagt sie, na, schöner wie er, na, Hurt sind schon.
Aber es war irgendwie, es war halt ein bisschen, das ist jetzt ein heikles Thema. Man könnte sagen, es war nicht Österreicher am Markt. Ne? Jetzt, bitteschön, die Österreicher sind zu faul, dass sie um 4 Uhr früh oder um 3 Uhr früh aufstehen. Jetzt ist das halt entglieden, das Ganze.
Das ist eine richtige Multikulti-Gesellschaft auch gegenüber, der von mir ist Araber, ne? Aus Palästina, aus Gazastreifen. Ne? Seine Angestellten kommen aus, was weiß ich, Kairo, Alexandria, Ägypten, teilweise bunt gemischt. Rechts von mir ist, wo kommt er? Das ist ein russischer Jude aus der Turkmenistan, der kommt Taschkent, glaube ich. Der spricht auch mehrere Sprachen, 3-4 Sprachen. Und die Angestellten von dem sind also auch aus Araber, aus Kairo.
Also wirklich bunt gemischt. Ne?
Und schauen Sie auch, ich betreue auch den Naschmarkt zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel. Nicht? Also man hat mir erzählt, dass manche Standler nicht imstande sind, die Gemüse- und Obstsorten richtig zu schreiben. Natürlich, weil auch etliche Ausländer dort sind, die, muss ich sagen, sehr tüchtig sind und sehr fleißig arbeiten, aber gut, alles kann man nicht. Ja? Und wir haben also jetzt eine Liste aufgestellt von den gebräuchlichen Obst- und Gemüsesorten und demnächst bekommen Sie einen Brief von mir, wo ich Ihnen eine Liste schicke, die Sie aufhängen können, wo Sie also genau nachschauen können, wie man diverse Obst- und Gemüsesorten schreibt. Nicht jetzt, um sie zu korrigieren, sondern einfach, um eine Hilfestellung zu geben, dass das nicht einen schlechten Eindruck macht, wenn Leute einkaufen gehen oder Fremde kommen, sondern die kennen nicht einmal Deutsch. Ne?
Durch das, dass ich am Markt gewesen war, bekannt gewesen, wenn wir viele Bekannte gehabt haben, haben wir auch bei uns diese, wie hat das damals geheißen, die Maifeli, die also, hat sich bei mir angespielt, ein Stand da. damals schon. Habe ich zwei Sachen haben sie bei mir gedreht, ich weiß das nicht mehr, was da gewesen ist. Durch das, dass ich jemanden gekannt habe vom Fernsehen. Und der hat gesagt, Heini, willst du das machen? So, bring sie her, na was denn, gell? Ob sie bezahlt gekriegt dafür. Und hat sich das alles bei meinem Stand angespielt.
Nein, das war kein Fernsehfilm, das war ein Peter Alexander Show.
Als braver Mann ernährst du deine Kinder. Ja, dieser Pflicht entzieht kein Vater sich. Als braver Mann ernährst du deine Kinder. Doch mit Blitzlick vom Glück, mit Blitzlick vom Glück. Hast du Kinder, die ernähren dich.
Der Peter Alexander, der hat also da in wo unten der Bernmülldurchgang ist, in der Operngasse gewohnt mit seiner Frau. Und da war früher ein Eissalon, der hat ein verhältnismäßig gutes Eis gehabt. Und da habe ich ihn als Kind sogar einige Male mit seiner Frau sitzen gesehen und Eis löffeln. Ich habe ihn angeschwärmt, ich mag ihn jetzt noch ganz gern. Aber also es war natürlich, ich habe mich aber nicht getraut hinzugehen und ein Autogramm zu verlangen. Also so weit hat es nicht gereicht bei mir.
Der Hesters hat da gewohnt zum Beispiel. Der Juppi und ja, noch jemand, noch ein ganz bekannter Schauspieler, Gründgens, hat auch da gewohnt.
Der Gründgens?
Mal, ja, Hesters Gründgens, Dimitri Zverens, das waren Leute, die einmal da waren, ja. Also das habe ich nur gehört, aber Hesters weiß ich bestimmt.
Gut, also, ich mein, das ist ja eh bekannt, die Sandra Pires wohnt da vis-à-vis, nicht? Also die junge Sängerin da. Die hat sich den Dachboden da ausgebaut.
Eine wichtige Sache ist sicher der Gross.
Der Gross, der
war, ja, und das Gross war ein wunderbares Betzgeschäft.
Ja, und
dieser Paul Gross war nebenbei der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde. Ja. Vor kurzem sind sie in Pension gegangen, haben wieder irgendwelche Betzhändler als Nachfolger bekommen, die ziemlich zurückhaltend und nett zu sein scheinen. Aber der Gross war natürlich lange Zeit ein Begriff, ich glaube 40 Jahre oder was.
Dessen Bruder, wie er klein war, hat er zusehen müssen, wie irgendein Nazi-Mensch seinen Bruder mit dem Gewehr erschlagen hat.
Ach zum so.
Beispiel. Ja.
Der das Samuel Josef heißen, war ja Idlach. Aber das Familienname bin ich kein Jud. Das hat die Gestapo haargenau gewusst, hat uns auch nie was gemacht, obwohl er neben uns ein Bumster-Nazi war. Der Reichskristallnacht hat ja bei den ganzen Juden die Fenster zusammengehört, der Hermannek.
Da in unserem Haus war ein wunderschönes Delikatessengeschäft und da kommt jetzt eine Imbissstube, habe ich gehört.
Es kommt wer? Also
das weiß ich, ein weibliches ausländisches Wesen kommt. Ich weiß noch nicht, wo sie ausländelt, aber sie ist jedenfalls nicht von hier.
Damen der Nacht waren ja irgendwie durch den Markt. Das war irgendwie sehr belebt dadurch. Da waren Kaffeehäuser mit Spielern und das freie Gewerbe. Das war automatisch dadurch, dass ja doch auch Leute vom Land reinkommen sind mit dem Gemüse und sonstigen und die halt ein bisschen Geld gehabt haben und auch ihren Spaß wollten. Oh mein Gott, das ist ja alles nicht so tragisch. Ich finde das Ganze. Die sind halt dann früher ein bisschen mehr an der frischen Luft gewesen, weil die sind auf der Straße gegangen. Und wir haben halt rote Ohren gekriegt, wenn sie uns mit 14 Jahren angeredet haben und gesagt haben, Bruder, komm mit. Ich glaube, das hat ihnen mehr Spaß gemacht als wir uns. Also das Ganze, das war, mein Gott, man darf das Ganze nicht so Kriminalität und was weiß ich was. Ja gut, schön, sie haben in die Cafés unter meinem Nachschmack, haben sie Karten gespielt. Da war einer dumm genug, weil sie hingesetzt hat zu denen Karten spielen, da hat er ja gar keine Chance gehabt, dass er gewinnt. Ich meine, das ist, so gescheit muss man sein.
Ich kann Ihnen so ein Erlebnis erzählen, ein sehr harmloses Erlebnis. Ich bin mit 17, 18 mit dem Roller, damaligen Motorrollern herumgefahren und bin halt einmal später nach Hause gekommen. Und da drüben ist so eine Bedürfnisanstalt. Ne? Und da ist immer so ein Polizist auf und ab gegangen. Ne? Und da habe ich meinen Roller hingestellt, weil wir haben gewohnt auf der rechten Windseile da unten, Ecke Preßgasse. Und da sind immer so Männergestalten herumgegangen. Und da habe ich den Polizisten mit meinen blöden 17, 18 Jahren gefragt, ob er doch nicht glaubt, dass der Roller da gestohlen wird, weil so viele so Männer da herumgehen. Hat er gesagt zu mir, na, Bursche, den Roller kannst du da ruhig stehen lassen, die haben kein Interesse an deinem Roller, aber es wäre für dich besser, du gehst bald nach Haus. Ich war damals so blödsinnig und so naiv, dass ich mir dachte, er wird schon recht haben, und wenn er dort steht, wird er auf meinen Roller aufpassen. Das ist eigentlich lauter Strichjungen waren oder Strichleute waren, das ist mir mit 17 nicht einmal in die Idee gekommen. Wissen Sie? Aber das war auch der Naschmarkt.
Bitte, es waren da so Leute, also kuriose Leute am Naschmarkt. Ne? Wir haben richtige Gangster da in der Gegend auch gehabt. Ne? Wir haben zum Beispiel, da auf Schikanedergassen 13 hat einer gewohnt, das war der Batstera oder geheißen, das war, der ist nach Hamburg gegangen und ist durch das Präludin-Charlie, ist der sehr berühmt geworden und sehr gefürchtet.
Das war auch sehr kurze Zeit eine Schulendisco. Das hat, glaube ich, der Andi Lackner gemacht. Und dann hat es der Horst Scheuer übernommen und dann ist es so zu, ich glaube, es haben Künstler wie der Zobernick auch Gestaltungen drin gemacht. Und es ist ein Szenelokal geworden. Irgendwie. Also zum Beispiel Gruder Dorfmeister haben dort sehr oft aufgelegt, wie die total unbekannt war. Also kann ich mich erinnern, das war so dieses 70er Jahre Feeling und so mit Jazz, Groove-Zeug. Und es hat auch eine sehr strenge Tür gehabt, das war immer die Philosophie vom Horst Scheuer. Also es war exklusiv.
Das Schikaneder Kino gibt es seit 1906. Genau, es war, glaube ich, in den ersten Jahren nach Hausbau ein Gasthaus und ist dann sehr bald zu einem Kino geworden. Wie jetzt genau diese Geschichte läuft, weiß ich nicht. Aber seit 1906 ist es ein typisches Eckkino, in das die Bewohner des Bezirks gegangen sind. Und das hat auch super funktioniert bis 1970 und noch weiter wahrscheinlich. Unsere Vorgänger, die Hoffmanns, Herr und Frau Hoffmann, die unter anderem auch ein Porno-Kino betreiben und betrieben haben bis vor 2 Wochen. Die sind mit diesem Kino reich geworden, muss man sagen. Die haben sich 7 Zinshäuser in Wien gekauft und haben blendend bestens davon gelebt. Man muss sich vorstellen, dass in einem Saal, in dem heute, wenn 100 drinnen sind, wirklich kaum Luft zu kriegen ist, damals 200 Leute, 200 Sitzplätze waren, die sind also wie Sardinen aneinander gesessen. Und dieses Kino war eigentlich in den Jahren 48 bis 70 sicher immer ausverkauft oder sehr oft. Davon können wir heute natürlich nur träumen. Die finanzielle Basis ist allein gegeben durch den Umstand, dass die Leute, die heute ja, zu allen Zeiten Kunst machen und präsentieren, auch gern trinken, vorher und nachher. Und wir stellen die Räume und die Technik umsonst zur Verfügung und sozusagen erhalten uns durch Premieren, Feiern, Feste durch diese Bar, in der wir hier sitzen, die wir seit Anfang 99 dazugenommen haben und die uns jetzt sozusagen ein sicheres Standbein gegeben hat.
Bausubstanz ist wunderbar, es sind wunderschöne Althäuser und sie sind meistens aus der Jahrhundertwende oder älter. Und sie sind also bis auf einige wenige jetzt schon hergerichtet. Aber es ist natürlich ansteckend und begonnen hat das Ganze eigentlich erst vor kurzer Zeit, vor 1,5, 2 Jahren, dass man begonnen hat, hier in der Gegend die Häuser so schön zu renovieren. Das ist noch nicht länger her. Es gibt aber natürlich auch einen Grund dafür. Es gab Rücklagen, Mietrücklagen, und die müssen bis zu einem bestimmten Datum aufgebraucht werden von den Hausverwaltungen, sonst müssen sie versteuert werden. Und daher ist natürlich die Bautätigkeit jetzt besonders groß und es ist auch ansteckend.
Ab den 90er Jahren absolute Innenwohngegend, Lokale boomen hier. Und Ende der 90er Jahre, da sind wir ja jetzt, Gott sei Dank eine Wiederbelebung der kaufmännischen Tätigkeiten in diesem Bezirk durch Einzelhandelsgeschäfte. Es wird hier immer mehr und mehr ein Bereich, wo sich Nischengeschäfte ansiedeln, was ich sehr gut finde, ob das ein Tattoo-Shop ist oder Hundeartikel oder ein Pornoladen. Es passt alles zusammen.
Ich wohne selber auch im Vierten, was natürlich für mich auch in der Kombination mit meinem Geschäft sehr gut ist. Ich habe 2 Minuten zu Fuß, dorthin zu gehen. Ich finde, es hat einen großen Stellenwert, hier zu wohnen. Es ist angenehm, hier zu wohnen. Vor allem gibt es nette Lokale rundherum. Sicher nicht diese erste Bezirksszene-Lokale, aber es gibt sehr nette Lokale, wo ich auch sehr oft hingebe, wie zum Beispiel das Café Ammerkorb und das Anzengruber, das Freihaus und diverse Restaurants. Für mich, also mich beneiden viele, dass ich im Vierten wohne, sprich, dass ich also in der Nähe vom Ersten wohne, eigentlich relativ schnell überall bin.
Das Kaffeehaus ist seit 50 Jahren im Familienbetrieb. Mein Papa hat es 49er Jahr übernommen von Familie Schwab. Und ich selber bin in 25 Jahren, im Oktober wird es 25 Jahre, dass ich selber da stehe, Tag zu Tag, außer Sonntag und Feiertagen. Eigentlich Leute bestellen, fragen zuerst zu uns, was kann man essen? Jetzt ist, was wir können empfehlen. Das stimmt schon, das Schnitzel. Warum? Weil wir arbeiten nicht mit Friteisen, wir arbeiten nicht mit Mikrowelle, wir arbeiten wie zu Hause, ganz Natur. Wir sind ein ganz kleiner Betrieb, ganz kleine Küche. Und das, was wir rausgeben, das ist das wie, wenn wir selber essen, das essen wir selber und werden unsere Gäste in dieser kleinen Menge. So Schnitzel ist nichts, was für mich ist es nicht irgendwelche neue, irgendwas Neues, sonst für mich sind diese Schnitzel ganz normales, was Mensch, Natur, weil wir machen selber Brösel, es wird frisch paniert, dann wird es bestellt, ausbraten in Pfanne, ohne Fritesen. Und dann ist schon was ganz was Besonderes, denke ich schon, weil das heute ist alles in Menge, geht über den Laufband wie auf den. Und dann glaube ich schon, dass die Leute sowas schätzen.
Angefangen hat es mehr mit dem Abend. Und über die Jahre, wir haben einmal eine Zeit lang tagsüber zugehabt, 2 oder 3 Jahre lang, und haben dann sehr mühsam wieder zurückfinden müssen. Und da sind wir eigentlich immer noch dran. Aber wir haben irgendwann gesagt, gerade in der Marktnähe gehört das auch am Tag betrieben. Und wir haben sehr viele internationale Zeitungen und haben auf das immer Wert gelegt. Und das ist eigentlich für den Abend fast umsonst. Zeitungen ist eine Tagessache. Und dadurch also kommen sehr viele Leute, eben gerade speziell die El País oder die Liberation oder die Republika, die wird tagsüber sehr angenommen. Und man hat dadurch ein sehr, sehr feines Publikum auch.
Was ich irrsinnig gern habe, ist das Ubel. Das Ubel hat ja also diese Einrichtung, ich weiß nicht, ob das jemandem überhaupt auffällt, simpel bis dort hinaus. Aber das ist sowas von echt, von einem alten Wirtshaus. Ja? Ich meine, der Begriff Beisel hat ja so inzwischen sich gewandelt, auch im Laufe der Zeit. Früher war Beisel etwas, wo man also nicht hingegangen ist, als ein Normalbürger, ja. Aber, sondern man ist also ins Gasthaus essen gegangen, nicht? Aber inzwischen hat sich dieser Begriff Beisel, und der ist ja irgendwie angehoben worden, hat sich auf alles übertragen, was also echten wienerischen Touch hat. Und da ist das Ubel, dass es ein wirklich gut bürgerliches Gasthaus ist, ja, fällt also nach heutigen Begriffen auch in die Kategorie Beiseln. Aber erstens einmal unverfälschte Wiener Küche, unverfälschte, erstklassige Wiener Küche und das ganze Ambient, das allein, was dort an alten Bildern herumhängt.
Und in der Gegend vom Freihaus, ich meine, es ist einfach eine sehr lebendige Gegend, nur schon durch einen Naschmarkt, durch die Uni, durch den Karlsplatz, durch die Karlskirche, ich meine, ist eine sehr lebhafte Ecke.
Schauen Sie, die Grünanlagen werden wir nicht vergrößern können, aber was ich immer mache, und das ist mir ein ganz großes Anliegen, dass wir die Grünanlagen besonders schön pflegen und dafür sorgen, dass sich jeder dort wohlfühlt. Unter jeder verstehe ich also erstens einmal alle Altersgruppen Und auch, ich bin selbst ein Hundebesitzer, auch die Hunde, die dort sich aufhalten, nur soll das Zusammenleben so funktionieren, dass sich keiner behindert fühlt. Und ich bin also wirklich in Richtung Hundehaltung, glaube ich, ein großer Verfechter der Disziplin, dass ich nicht den Hund also dort irgendwo eine Parkfläche verschmutzen lasse, wenn sich dort kleine Kinder aufhalten, sondern dass jeder das dort hat, was er braucht, aber nicht den anderen behindert in seiner Freiheit. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, dann kann auch auf einer relativ kleinen Fläche können sich die Leute wohlfühlen. Und unsere Gärtner sind bitte wirklich hervorragend, muss ich sagen. Die bringen tolle Sachen zu Wege. Und ich glaube, diese kleinen Grünflächen bringen den Leuten auch sehr viel, wenn sie sich dort wohlfühlen können.
Ja, so eine Freiluftaufführung der Zauberflöte, das kann man schon einmal machen. Es ist ein leicht sentimentaler Anklang. Es ist sicherlich in der Überlegung gedacht, dass man einfach auf diese Geschichte, die hier stattgefunden hat, hinweist, einmal um das wieder in einen Bezug zur Situation, zu dem Areal zu bringen. Also von der Seite her sehe ich das ganz positiv. Insgesamt denke ich, dass man einfach das jetzige Leben mehr artikulieren sollte. Das heißt, mich interessiert eigentlich am Kühnplatz mehr eine Bühne von Gerwald Rockenschaub zu installieren als permanente Outdoor Sculpture. Das heißt eine Skulptur im öffentlichen Raum, die mehr oder weniger im Sinne des Künstlers absolut verwendet werden kann und auch zu einer Qualität beiträgt, wenn man die für verschiedenste Veranstaltungen benutzen kann und es aber auch als Skulptur hier stehen könnte.